Herr Bramsola, Sie spielen Barockgeige. Was ist das für ein Instrument im Vergleich zur herkömmlichen, zur modernen Geige?
Also zunächst mal, Geige ist Geige, also das ist immer dasselbe Instrument. Die wurde so im 16., 17. Jahrhundert entwickelt und die heutigen Geigen unterscheiden sich eigentlich überhaupt nicht in der Form. Irgendwann im 19. Jahrhundert wurden die dann umgebaut, um eben sich anzupassen ans Repertoire, an die Konzertsäle, die größer geworden sind. Die Geigen mussten lauter klingen. Solisten sind mehr, oder Musiker im Allgemeinen sind mehr gereist. Deswegen musste man das anpassen. Also früher hat man Darmsaiten verwendet, dann ging man auf Stahlsaiten, um die Stahlsaiten tragen zu können, musste die Geige innen verstärkt werden. Der Steg musste höher und dicker gemacht werden. Der Hals musste anders gewinkelt werden, einfach um auf diese neuen Gegebenheiten reagieren zu können. Und meine Geige ist jetzt eine Barockgeige, also das heißt, die ist wieder zurückgebaut zum ursprünglichen Zustand. Also ich verwende Darmsaiten. Hals, also der Hals der Geige ist rechtwinklig an die Geige angemacht und innen wurde das auch wieder alles zurückgebaut, also wie es im 18. Jahrhundert war.
Sie selbst spielen ja auf einer Ruggieri aus dem Jahr 1713, wenn ich richtig informiert bin. Wie sind Sie denn zu diesem Juwel gekommen?
Also meine Geige ist also so ein Stradivari-Modell, also von Pietro Giacomo Ruggieri aus Brescia. Also in Brescia, es gab ja zwei Geigenschulen damals in Brescia und in Cremona, zwei unterschiedliche. Aber der Ruggieri, der war ein Geigenbauer, der hat seine Geigen nach dem Cremoneser-Modell gebaut. Und ich hatte das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Als ich mein Studium beendet hatte, war ich in Köln bei einem Orchesterprojekt mit dem Barockorchester Concerto Köln. Und meine Musikerkollegen wussten, dass ich eine Geige suchte. Und die haben mir erzählt, dass Reinhard Göbel, der sein Ensemble Musik Antiqua Köln aufgelöst hat, genau zu der Zeit, und der hat eben alle Geigen verkauft. Ich habe ihn sofort kontaktiert und hatte eine Woche später die Geige und habe sie dann behalten sozusagen.
Wie viel ist denn so ein Instrument wert?
Also man kann sich eine Wohnung davon kaufen.
Wir hören nun aus Ihrer Sammlung der französischen Sonaten für Cembalo und Violine einen Satz aus der Sonate Nummer 4 in E-Moll, das Affettuoso von Michel Corrette, einem französischen Barockkomponisten. Reinhard Goebel ist ja auch ein wichtiger Wegbegleiter für Sie gewesen. Wie wichtig sind denn Lehrer für den Werdegang eines Musikers?
Natürlich sehr wichtig. Also alle Lehrer, die man im Laufe des Lebens hat, prägen einen irgendwie, ob es positiv oder negativ ist. Also bei mir, ich kann eigentlich nur positiv auf alle meine Lehrer zurückblicken. Und jeder hat mich auf ganz andere Art geprägt. Und ich habe mir das auch irgendwie immer gesucht. Also das merke ich jetzt im Nachhinein, dass ich mir immer die Lehrer irgendwie gesucht habe, die ich brauchte, sozusagen. Ja, und also der Goebel, der ist ja dann erst sehr spät mein wirklicher Lehrer geworden. Also am Anfang ist durch die Geige eben so eine Freundschaft entstanden. Notenaustausch hat stattgefunden. Er hat mir Ideen gegeben für Programme und auch so ein bisschen eine Richtung vorgezeigt. Er sagt immer, was die Welt braucht, gerade so.
Das heißt, man braucht auch ein bisschen ein Gespür dafür, was der Nerv der Zeit ist.
Genau, genau. Also er hat mir immer gesagt, so die Welt braucht jetzt nicht nochmal Sonaten und Partiten von Bach von noch einem Geiger, sondern schau dir mal das an, mach Trio-Sonaten, gründe ein Ensemble. Und also da hat mir das am Anfang sehr, also so mit Input und mit Ideen geholfen.
Kommt daher auch Ihr Fokus auf Raritäten oder auf Musik, die eben noch nicht so bekannt ist? Weil für das stehen Sie ja auch und Ihr Ensemble.
Ja, also das ist schon, das kommt schon daher. Einfach auch, weil er in mir das Interesse geweckt hat, mich intensiver mit einzelnen Werken zu beschäftigen und wirklich zu schauen, wie ist das Werk entstanden? Wo hat der Komponist gelebt, warum hat er das vielleicht komponiert und so weiter. Und da kommt man natürlich dann von einem ins Nächste und liest, findet wieder neue Quellen in irgendwelchen Bibliotheken und so weiter. Und dann entstehen wieder neue Ideen und neue Programme. Und da hat er mich sehr beeinflusst am Anfang. Und jetzt mache ich das eigentlich selber. Und jetzt ist er manchmal auch überrascht, was ich so finde.
Was Sie alles ausgraben. Vielleicht müssen wir das auch für unser Publikum nochmal zusätzlich erwähnen und erklären, die Barockmusik, die alte Musik, ist ja oft auch wirklich eine Spurensuche. Man sitzt auch in Archiven, man sucht nach Quellen. Vielleicht können Sie da ein bisschen genauer was noch dazu erzählen, wie das bei Ihnen so aussieht, wenn Sie so ein Maulwurf sind, wenn Sie graben.
Also das eigentliche ist dieses Graben oder dieses... Das darf man nicht so romantisch verklärt sehen, als ob ich da irgendwie in einer staubigen Bibliothek sitzen würde und so. Also das meiste passiert natürlich am Computer und mit Büchern. Also es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Musikwissenschaftlern. Also das meiste, wo man dann immer so das gehypt wird, jetzt hat er wieder was Neues ausgegraben. Also die Musikwissenschaft kennt eigentlich alles schon. Es ist überall in Katalogen katalogisiert und festgehalten und man muss die richtigen Kontakte haben und die richtigen Bibliotheken kennen und die richtigen mit den richtigen Leuten in Kontakt sein, dass man schnell an Informationen kommt und so ein Netzwerk einfach hat. Also
ja, Stichwort Musikwissenschaft. Sie sind ja nicht nur Musiker, Geiger, Ensemblegründer, Labelbesitzer, sondern Sie sind ja auch Musikwissenschaftler. Sie schreiben gerade an Ihrer Doktorarbeit. Worum geht's da?
Ja, also ich würde mich jetzt nicht als Musikwissenschaftler bezeichnen. Also ich bin schon Musiker. Also ich habe da auch nicht diese wissenschaftlichen Tools und diese Arbeitsweise, die ein wirklicher Musikwissenschaftler lernt und hat. Also ich sehe das immer so von der Musikerseite her. Also wie bringt man so ein Werk zur Aufführung? Und darum geht es auch in meiner Doktorarbeit. Das mache ich an der Royal Academy in London. Und da geht es darum, wie die italienische Trio-Sonate, also das ist die Trio-Sonate ist eine musikalische Form, so wie das Streichquartett oder wie das Solokonzert. Das war die Standard-Kammermusikform im Barock. Also jeder Komponist hat Trio-Sonaten geschrieben. Und das ist in Italien entstanden und hat sich dann von da aus in ganz Europa verbreitet. Und ich schaue eben in meiner Doktorarbeit, wie ist es nach England gekommen und wie ist es nach Frankreich gekommen. Also es war ungefähr zur gleichen Zeit. Warum? Also was waren die politischen Gegebenheiten? Warum haben sich diese Länder plötzlich geöffnet? Und wie wurde diese Musik vielleicht, oder also wie könnte man diese Musik interpretieren heutzutage, für ein Publikum von heute, und da schaue ich eben, wie wurde sie zur damaligen Zeit vielleicht eben interpretiert und gespielt. Wurde sie überhaupt gespielt? Wer hat sie gespielt?
Das heißt, da kann man auch sehr viele Aspekte der politischen Geschichte, der Sozialgeschichte mit hinein.
Genau, also für mich ist immer wichtig, so einen ganzen, so einen großen Überblick zu kriegen. Und das Interessante ist, also meine Doktorarbeit, in der geht es darum, dass man weiß, wie in England zu der Zeit gespielt wurde und das wird halt dann so gespielt und man weiß, wie in Frankreich zu der Zeit gespielt wurde. Und da gibt es halt so Regeln, die man sich jetzt in den letzten 20, 30 Jahren zurechtgelegt hat. Und ich mit meinem Projekt schaue aber ein bisschen weiter, weil das ist eine sehr spezifische Gegebenheit, die ich da habe. Also die italienische Triosonate in England, wurde die auf italienische Art gespielt, wurde die auf englische Art gespielt? Wer waren die Leute, die die gespielt haben? Also man sieht, da sind italienische Virtuosen nach England gekommen. Hätten das die englischen Komponisten gewollt, dass man das jetzt italienisch spielt? Und also ja, genau darum geht es eben, dass man da Möglichkeiten noch öffnet, weil am Ende wissen wir ja überhaupt nicht, wie das gespielt wurde.
Wir hören nun ein Stück von Johann Gottfried Keller, ein deutscher Komponist der Barockzeit, knapp 40 Jahre vor Bach geboren, und zwar die Gioconda. Das Stück erinnert sehr an den berühmten Kanon von Johann Pachelbel. Herr Bramsola, wie nähert man sich dem Klangideal dieser alten Musik? Wie kann man denn heute zu einem möglichst authentischen Klang finden?
Ja, das Wort authentisch ist so ein Wort, das wir eben heute nicht mehr so verwenden. Also das war so in den 80ern und 90ern das Werbewort, als diese ganzen Aufnahmen mit Originalinstrumenten auf den Markt kamen. Da wurde dann immer mit authentisch geworben. Aber wir wissen eben, also je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Und also nach diesen ganzen Jahren der Forschung weiß man eigentlich nur, dass man nicht weiß, wie es damals geklungen hat. Deswegen authentisch ist immer so ein Ding. Wie ich vorher gesagt habe bei meiner Doktorarbeit, eben da geht es auch darum, also in England haben jetzt nicht alle gleich gespielt, wie wir uns heute irgendwie englische Musik vorstellen. Und in Frankreich war das genauso. Also das war alles viel vielfältiger und wie heute auch. Also jeder hat irgendwie seine Sache gemacht. Und was ich vielleicht mit authentisch verknüpfe, ist, wenn ich wirklich schaue, das ganze Umfeld eines Werks und eines Komponisten so gut wie möglich zu verstehen. Und dadurch dann meinen Zugang finde und meine Interpretationsweise und dadurch, dass dann kann ich halt authentisch sein. Aber ob das dann so klingt wie damals, das ist sicher nicht so und ich weiß auch nicht, ob wir das möchten.
Aber würden Sie dann auch sagen, die Annäherung kann auch über moderne Instrumente passieren?
Ja, klar. Also Reinhard Goebel, der sagt immer, der Kopf macht die Musik und das glaube ich auch. Also wir wissen wirklich nicht, wie das damals war und warum nicht mit einem modernen Instrument. Also ich finde, dass die alten Instrumente Verständnistüren öffnen sozusagen. Also ein Bach auf einem Cembalo gespielt, also wirklich auf dem Instrument, für das es geschrieben wurde, ist dann also schon was anderes als ein Bach auf einem Klavier. Also es ist natürlich dann immer super Musik, also besonders bei Bach, das kann man auf Mülltonnendeckeln spielen und das klingt immer noch toll. Oder man hört irgendwie Bach in der U-Bahn von einem Geiger irgendwie runtergespielt. Das ist auch toll, aber das kann man eben nicht mit jeder Musik machen. Und also ich finde schon, dass alte Instrumente oder dass man eben sich so weit wie möglich der Zeit nähert, kann schon für die Musik sehr gut sein.
Stichwort Bach, würden Sie sagen, Bach ist der Anfang und das Ende? Das hat mir mal Andras Schiff in einem Interview gesagt.
das kann ich mir vorstellen, dass Andras Schiff das sagt. Also Bach ist sicher nicht der Anfang. Also ich weiß, dass ganz viel davor war. Und Bach ist auch sicher nicht das Ende, weil ganz viel danach war. Also, aber Bach ist sicher das Ende des Barock. Also das kann man schon sagen, weil Bach hat so viel in seine Musik reingepackt und so, also seine Kompositionsweise, das war so dicht. Der hat alles vom Barock, also von diesen fast 200 Jahren, die davor an Musikgeschichte waren, so ausgefüllt in seiner Musik, dass also schon seine Söhne, die mussten dann sagen, also wir müssen in eine ganz andere Richtung gehen, weil so kann man, also auf diesem Weg können wir nicht mehr weiter als unser Vater. Und dann hat sich eben alles geändert. Also in dem Sinn, ja, war er vielleicht ein Anfang auch von irgendwas. Aber ich sehe immer Bach als sozusagen Mittelpunkt.
Wir hören nun einen Satz aus der Partita für Violine Solo in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Bei Ihnen klingt es allerdings nicht wie auf Mülldeckeln.
Thank you.
Herr Bramsola, Sie haben davor gesagt, Musik verstehen. Ich frage jetzt so, muss man Musik verstehen oder kann man sie auch bloß fühlen?
Man kann auch ein Fußballspiel in einem Fußballstadion nur fühlen und das ist toll. Aber ich glaube, es ist besser, wenn man die Regeln versteht und weiß, wohin der Ball fliegt. Also jegliches Verständnis ist immer besser. Also ich glaube auch, wenn man sich ein bisschen bei Wein auskennt, kann man den Wein besser genießen. Also es ist bei allem so. Und ich glaube auch, dass eben so ein Zugang zu Musik gefördert wird, wenn man ein bisschen was weiß. Also auch wie man in ein Museum geht und eine Führung kriegt und drei Sachen zu einem Bild erklärt kriegt. Das Bild lebt plötzlich und man hat einen Hintergrund und es gefällt einem auch viel besser als das andere Bild, von dem man vielleicht nichts weiß.
Wie würden Sie denn jemand, der jetzt keinen Zugang zur Barockmusik hat, wie würden Sie denn den einführen in dieses ganz große Gebiet? Würden Sie den einfach mal in ein Konzert von Ihnen und Ihrem Ensemble schicken oder würden Sie denen ein Buch empfehlen oder irgendwas erklären?
Also ein Konzert mit in einem meiner Konzerte gehen und mit meinem Ensemble, das ist sicher eine gute Idee. Wir schauen auch immer so ein bisschen so ein didaktisches Element drin zu haben, also in der Programmzusammenstellung, dass man ein bisschen intelligenter rausgeht, als man reingekommen ist ins Konzert sozusagen. Dass man nicht nur die Musik genießt, sondern auch vielleicht irgendwie einen historischen Zusammenhang oder irgendwas noch dazugelernt hat. Ansonsten würde ich, also jeder kennt natürlich Barockmusik, jeder kennt die vier Jahreszeiten, jeder kennt vielleicht irgendwie einen Satz von brandenburgischen Konzerten und so. Und das, also ich finde es interessant, mit Leuten dann darüber zu reden, wie man das einordnet, warum das entstanden ist und so weiter. Und da kann dann davon ausgehen, kann dann vielleicht eine Liebe oder ein Interesse zu dieser Musik entstehen.
Sie wurden mal von einem Kritiker als innovativster Geiger der alten Musik bezeichnet. Was bedeutet denn Innovation in der alten Musik?
Also ob ich innovativ bin, innovativ kann man vielleicht auf die Musik selbst, also auf Interpretation oder so anwenden. Vielleicht in meinem Fall war das mehr gemeint, so was ich alles drumherum mache. Ich habe mein eigenes Label gegründet und wir machen jetzt unsere eigene Notenedition und ich habe mein Ensemble und so weiter. Also dass das vielleicht innovativ oder irgendwie kühn oder riskant ist, das kann man so sehen. Jetzt von der Interpretation, das kann ich nicht sagen. Also ich mache was, wie ich das mir denke und wie ich das fühle. Ich schaue halt so viele Informationen wie möglich zu bekommen um ein Werk herum, um einen Komponisten herum. Und wenn das dann am Ende innovativ klingt für andere, ist es super.
Kommen wir zu den Orten, an denen Musik gespielt wird. Finden Sie es wichtig, die Orte, an denen man musiziert, jetzt für die Barockmusik auch? Also sprich, in einer Kirche klingt natürlich Musik anders wie in einem großen Konzertsaal. Im Freien klingt sie anders wie in einer kleinen Wohnung oder in einer Oper. Wie wichtig sind denn die Orte?
Für mich muss ein Ort gut klingen. Wenn dann noch irgendwie eine Geschichte dabei ist, dann kann das schon auch inspirierend sein. Aber wir wissen ja auch oft nicht, für welche Orte die Musik geschrieben wurde. Also genau in dem Fall von meiner Doktorarbeit jetzt, italienische Triosonaten in England, wurden die im privaten Kreis gespielt? Wurden die überhaupt gespielt oder waren das Kompositionsübungen? Also was ich mache, ist ja diese Musik in den modernen Konzertsaal bringen. Und da muss ich eben einen Weg finden, dass diese Musik so zu spielen, dass es da hineinpasst. Wenn man jetzt einen genauen Ort kennt, für den ein Werk geschrieben wurde, das ist natürlich immer sehr, sehr interessant und kann aufschlussreich sein. Aber wenn man sich denkt, die Anfänge der Sonate in Italien, wenn da zwei Geiger in San Marco auf dem Balkon gespielt haben oder so, dann kann man sich das vorstellen. Dann geht man nach San Marco und schaut sich das mal an, also wie lang ist da der Nachhall und wie könnte das geklungen haben. Und das gibt natürlich dann Ideen und auch so aufführungspraktische Lösungen dann für Probleme, die man so findet, wenn man sich eine Interpretation zurechtlegt. Aber sonst ist eigentlich der Raum, in dem man das gerade spielt, der wichtige.
Haben Sie einen Lieblingsort, einen Lieblingskonzertsaal?
Nein. Also ich spiel sehr gerne in der Berliner Philharmonie. Da spiele ich so 3-4 Mal im Jahr. Also der Kammermusik, das ist Saal, das ist so ein, also das ist der kleine Saal und da passen auch 1000 Leute rein und das ist wirklich eine super Akustik. Und das Tolle ist, dass das Publikum 360 Grad um einen rum sitzt und da entsteht eine ganz spezielle Atmosphäre. Ich finde es auch toll, in der Kölner Philharmonie zu spielen. Also ich bin so ein Konzertsaal-Typ.
Und in Paris, weil Sie leben ja in Paris?
Also in Paris gibt es jetzt nicht so viele tolle Säle. Das ist ein bisschen das Problem in Paris. Deswegen gibt es auch keine so richtig ernstzunehmende Kammermusikreihe hier, wie es in anderen Städten, zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich gibt. Also wir haben mit dem Ensemble haben wir so eine Residency in einem kleinen Theater in Paris, also mitten in Paris neben der Opéra Garnier, das heißt das Théâtre de l'Athénée, so ein ganz kleines Theater aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist genau zur selben Zeit entstanden und schaut auch ziemlich genau gleich aus wie das Stadttheater im Iran. Also wir schauen da auch vielleicht irgendwie eine Zusammenarbeit irgendwann mal hinzukriegen, weil wir machen da wirklich sehr viel und sehr tolle kleine Produktionen, die da eben genau in so ein Theater reinpassen. Sonst ist natürlich einer meiner Lieblingssäle auf der ganzen Welt ist der Malersaal in Doblach. Also sind da auch Resident mit dem Ensemble Diderot und wir machen da eigentlich fast alle unsere CD-Aufnahmen. Und also die Konditionen sind super, das Team da ist super, total toll organisiert und es ist unglaublich angenehm und entspannt da zu arbeiten. Und die Akustik für Aufnahmen ist einfach nicht zu überbieten.
Was bedeutet denn Südtirol für Sie? Jetzt haben Sie gerade Doblach angesprochen, auch Meran. Gibt es da noch einen besonderen Bezug? Sie leben schon seit langem in Paris, haben in London studiert, sind oft in London, sind überhaupt europaweit, weltweit unterwegs. Was gibt es da noch für einen Bezug zu Südtirol?
Also mein Bezug zu Südtirol, der ist eigentlich nie abgebrochen. Also meine Eltern wohnen ja noch da und dadurch, dass ich jetzt seit 3 Jahren so aktiv in Doblach bin, bin ich da eigentlich so 5, 6, 7 Mal im Jahr. Und also für mich war ich eigentlich nie wirklich weg, sozusagen.
Sie spielen ja auch noch Konzerte. Es gibt auch noch Konzerttätigkeit in Südtirol.
Genau, also wir, also von Doblach ausgehend, also wir haben jetzt so eine Art Exklusivvertrag mit Doblach, dass wir eben auf ein paar Jahre diese Residenz dort haben und eben unsere Projekte dort machen. Und von Doblach ausgehend machen wir im Dezember, kommenden Dezember, ein großes Projekt. Da spielen wir alle Concerti Grossi Opus 6 von Georg Friedrich Händel. Also es ist ja einer der Höhepunkte der Barockkomposition. Also ich stelle das auf die gleiche Stufe wie die brandenburgischen Konzerte von Bach und die Tafelmusik von Telemann. Also das ist so der ganz große Abschluss vom barocken Orchesterwerk. Und wir spielen eben alle 12 Konzerte in Südtirol. Wir machen da ein Konzert in Doblach, eins in Meran im Kursaal, eins in Bozen im Konzerthaus und das letzte dann in Brixen in der Frenademetzkirche in Milland. In jedem Konzert spielen wir dann 3 von den Concerti Grossi, also dass wir dann am Ende alle 12 gespielt haben. Und wir haben eine ganz tolle Sängerin mit dabei und stellen zusammen mit der Sängerin jeden Abend unter ein anderes Thema von Händels Leben. Also Händel hatte ja ein sehr bewegtes Leben, ist in Deutschland geboren, hat da komponieren gelernt, ist dann nach Italien, nach Rom, hat da dann erst wirklich gelernt, also wie man auf italienische Weise für Gesang und für Orchester komponiert. und ist dann nach England. Und in England gab es zwei Phasen. Da gab es dann die Opernphase, wo er seine ganz großen italienischen Opern geschrieben hat, und später dann die englischen Oratorien. Und also wir stellen die vier Programme unter diesen vier Aspekten von Händels Leben und schauen da eben so einen Zyklus, so einen Südtiroler Händel-Zyklus zusammenzukriegen.
Die Concerti Grossi von Händel gibt es leider noch nicht von Ihnen auf CD. Wir haben uns aber für einen anderen Komponisten entschieden, und zwar für Antonio Montanari. Der war im Übrigen auch Konzertmeister bei Händel und ein Weggefährte von Arcangelo Corelli in Rom, berühmter italienischer Komponist und Violinist seiner Zeit. Wir hörten das Vivace. Ramsola, es ist ein bisschen eine Pflichtfrage. Wie hat bei Ihnen alles angefangen? Wie sind Sie zur Musik gekommen?
Also bei mir war Musik immer Teil von meinem Leben. Also mein Vater ist Musiker und der war der Direktor der Musikschule in Sterzing. Und wir haben 300-400 Meter von der Musikschule entfernt gewohnt. Und also ich habe da praktisch in der Musikschule gelebt sozusagen. Und habe dann auch mit 5 angefangen, Geige zu lernen. Und also das war bei uns in der Familie, also auch bei meinen 2 Brüdern, war das einfach immer Teil vom Leben. Ich habe da auch wirklich, also nie wirklich drüber nachgedacht. Wir haben immer Musik gemacht zu Hause und wir haben auch im Kirchenchor gesungen. Und also unser ganzes Familienleben drehte sich so um die Musik eigentlich. Aber ohne jetzt irgendwie groß bewusst darüber nachzudenken oder so.
Also es gab auch nicht so Druck oder Zwang, es war eine Art Selbstverständlichkeit.
Ja, also überhaupt kein Druck. Also bis ich 16 war, habe ich auch nie daran gedacht, wirklich Musiker zu werden. Also ich habe immer die Musikschule besucht und Sommerkurse und so weiter, aber ich habe mir jetzt nie gedacht, ich würde mal Musiker werden. Das war einfach nicht so geplant von mir. Also ich hatte gar keine Idee, was ich machen sollte. Ich war immer interessiert in technischen Dingen und deswegen habe ich dann die Gewerbeoberschule gemacht als Oberschule. Und dann war ich eben in Bozen und habe mich dann auch eben im Konservatorium beworben und Und da ist dann erst so wirklich die Liebe entstanden zu allem, also zu allem, was ein Musikerberuf so mit sich bringt. Also das habe ich da erst dann gemerkt, was das eigentlich ist und was das bedeutet, Musik zu machen. Und das hat mir sehr gut gefallen und immer besser. Also ich habe dann so den Unterschied gemerkt, der jedes Jahr größer geworden ist. Also Konservatorium hat mir besser gefallen und die Oberschule immer weniger, bis dann im Matura-Jahr habe ich halt dann noch die Matura gemacht, aber ich habe schon nur mehr an die Geige gedacht.
Konservatorium von Bozen, Sie haben bei Georg Ecker gelernt, das ist ja wirklich eine Institution am Bozener Konservatorium. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung?
Was ich eben so vom Konservatorium in Erinnerung habe, ist, dass das alles eben strukturiert wurde plötzlich. Also davor war das nicht strukturiert, man ist einmal in der Woche in die Musikschule gegangen und da ging das alles eben immer eigentlich eher von mir aus. Also ich will das Stück machen und ich will das Stück spielen und dann habe ich mal ein Jahr Bratsche gespielt, weil ich das einfach wollte und habe die Geige gar nicht angefasst und so. Und im Konservatorium wurde das dann alles wirklich strukturiert. Man musste ein Programm erarbeiten und einem ganz genauen Programm, staatlichen Programm folgen, das in Italien ja unglaublich schwer ist. Also ich glaube, das hat sich jetzt geändert, nachdem ich das Diplom gemacht habe. Und also ich habe eine wirklich sehr gute Erinnerung an diese Zeit. Es war natürlich auch, es waren schwerere Wochen, wo man irgendwie Stücke gespielt hat, die schwer waren und wo man sich daran die Zähne ausgebissen hat. Aber es waren, also im Großen und Ganzen schaue ich jetzt sehr positiv da zurück. Also ich hatte eine wirklich sehr, sehr tolle Zeit in Bozen. Die Ausbildung da war super und also die Begleitung, die mir der Georg Ecker gegeben hat, war unglaublich solide. Und das habe ich erst danach gemerkt. Also wie im Verhältnis zu anderen, mit denen ich dann in London studiert habe, also meinen Kollegen, wie solide ich vorbereitet war auf das, was danach kam.
Gibt es außerhalb der Musik für Sie etwas, das wichtig ist? Oder wie verbringen Sie Ihre Freizeit, wenn Sie sie nicht mit Musik verbringen?
Also Freizeit, das habe ich erst jetzt während der Corona-Zeit gemerkt, was das ist. Also ich habe, sonst geht es eigentlich immer um meine Arbeit, aber die ist natürlich sehr vielschichtig. Deswegen habe ich nie das Gefühl, jetzt muss ich mal eine Pause machen, weil alles so unterschiedlich ist, was ich mache. Also es gibt die Arbeit am Label, das ist natürlich viel so am Computer und Ideen entwickeln und Sitzungen und also es ist unglaublich interessant, eben so als Musiker diese Labelseite mitzubekommen und ich habe da dann Sitzungen mit Apple und Spotify und so weiter und zu schauen, wie man jetzt das Produkt dann am Ende an das Publikum bringt und so weiter. Das andere Musiker kennen das überhaupt nicht. Das finde ich sehr toll. Dann natürlich die ganze musikwissenschaftliche Arbeit in den Bibliotheken, ganz viel lesen, neue Werke anschauen und so weiter. Und natürlich das Geige üben und so. Und das ist so vielseitig alles, dass ich eigentlich so Freizeit in dem Sinne, also wo ich gar nichts mache oder so, das brauche ich eigentlich gar nicht, weil das alles so abwechslungsreich ist. Ich mache sehr viel Sport, wenn man das als Freizeitbeschäftigung sehen könnte. Und dann ist natürlich auch die Reisen, also ich bin ja sehr viel auf Reisen und das gibt auch sowas, so eine andere Eindrücke immer und Abwechslung, dass ich so eine Freizeit wie jemand, der in einem Büro von 10 bis 5 arbeitet, das brauche ich eigentlich nicht.
Ich schließe unser Gespräch jetzt ab mit einer Frage nach Ihrer Vision oder Ihrem Traum. Haben Sie einen Traum? Einen beruflichen, einen persönlichen, einen Traum für die Gesellschaft? Es darf alles dabei sein.
Da denke ich eigentlich nicht so drüber nach. Ich bin jemand, der immer so im Moment lebt und gerade das macht, was ansteht und was mir in dem Moment einfällt und was in dem Moment zu tun ist. So ein großer Traum, also dass es den Menschen um mich herum gut geht, aber sonst einfach, also möchte ich von mir aus, ich sehe jetzt auch diese ganze Corona-Krise und so, die hat mich jetzt nicht so betroffen eigentlich, weil ich eben alles, was ich mache, ist so vielseitig und so vielschichtig, dass ich kann da immer ausweichen in ein anderes Tätigkeitsfeld sozusagen. Und deswegen habe ich da jetzt auch keine so Zukunftsvision, dass irgendwas schlechter werden sollte oder eigentlich für mich, dass es so bleibt, dass es so weitergeht und dass ich tolle Musik machen kann und dass es den Leuten um mich herum, meiner Familie, gut geht.
Herr Bramsola, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch, hat mich gefreut.